Hallo zusammen, Daniel Schmidt, habt ihr schon mitbekommen. Wer ist Daniel Schmidt? Das bin ich. Ich bin 41 Jahre alt oder jung, je nachdem, in welcher Reihe man sitzt. Bin glücklich verheiratet. Ich habe meine Frau gestern gefragt, sie auch. Also alles fein. Wir haben zwei wunderbare Kinder, wirklich gutes Alter, 11 und 16, zwei Mädels. Richtig super. Meistens, nein, es ist wirklich schön. So viel zu meiner Person. Ich komme aus der schönen Aussicht. Bin da ehrenamtlich für die Nachwuchsarbeit Jungschau und Teenie verantwortlich und leite die Kleingruppenarbeit. Also bei uns heißt das Kleingruppen-Hauskreise, wie auch immer man das nennen wird. Und bevor ich einsteigen möchte in meine Predigt, möchte ich eine Sache sagen. Ich bin heute Morgen ein bisschen eher gekommen. Man schaut sich ja ein bisschen um, guckt, wo ist man denn da gelandet. Und ich finde euren Schaukasten echt cool. Ich habe mich da hingestellt und dachte, wow, hier ist Leben. Das ist cool. Da ist von allem etwas dabei und das freut mich. Es freut mich, wenn ich Geschwister sehen darf, die einfach den Glauben leben. Es ist schön hier zu sein. Ich habe heute viele Folien mit, mache ich normalerweise nicht, aber bei diesem Thema ist es wichtig und festgestellt, die Schrift ist etwas klein für die Leute ganz hinten. Kein Problem, ich versuche in meiner schönsten Vorleserstimme vorzulesen, dass ihr auch folgen könnt. Ja, jetzt steige ich ein mit einer Geschichte aus meiner Schulzeit, 8. bis 10. Klasse. Wer kann sich noch ungefähr an die 8. bis 10. Klasse erinnern? Einmal eine Hand hoch. Okay, ich kann mich an einen Tag richtig, richtig gut erinnern. Der kleine Daniel hat in der Pause so richtig Schabernack gemacht. Also richtig Dummes, was man nicht machen sollte. Und saß dann in der Schule, hat keiner gemerkt, alles cool, war lustig, ist nochmal gut gegangen. Dann kam die Direktorin rein und ich denke mir, kennt ihr dieses Gefühl in der Magengegend vor Klausuren? Leute, ich saß auf diesem Stuhl und ich wurde noch kleiner. Ich dachte mir, okay, gibt's Zeugen? Ja, gibt es. Gibt's Beweise? Oh, die gibt's auch. Oh nein, ich bin am Ende. Und sie kommt, guckt so auf mich und guckt dann auf meinen Kumpel. Und ich erinnere mich wie heute und sie sagt, du, ich habe gehört, du weißt, wer es war. Und ich denke mir so, oh, puh, Glück gehabt, er muss ja einfach nur nichts sagen. Er muss nicht lügen, aber er kann ja einfach sagen, nee, ich sage nichts. Dieser Satz ist in meinem Herz verankert. Er steht auf und sagt, ich möchte einen guten Freund nicht verpetzen, aber Daniel Schmidt war es. Bitte was? Daniel Schmidt sitzt, ich möchte einen guten Freund nicht verpetzen, keine Pause, kein, oh, aber Daniel Schmidt war es. Daniel Schmidt hat die Strafe bekommen, die er verdient hat und Daniel Schmidt kann darüber lachen. Aber in diesem Moment habe ich mich komplett verraten gefühlt. Ich dachte mir, boah, ist das fies. Aber, wie gesagt, ich kann lachen und ihr auch, deswegen ist es eine gute Geschichte. Ich möchte heute über Verrat sprechen und wenn wir über Verrat sprechen, dann kommen wir immer automatisch zu Judas. Wenn wir im biblischen Kontext über Verrat sprechen, kommen wir zu Judas. Ich habe sehr bekannte Bibelstellen mitgebracht. Und falls du sie schon kennst und schon 12-mal gelesen hast, lies sie heute nochmal. Vielleicht können wir gemeinsam einen neuen Blickwinkel auf diese Stellen treffen. Und wenn du sie nicht kennst, ich erzähle von klein auf, ich erzähle von Anfang an. Wie gesagt, ich bin Jungschau- und Teenie-Mitarbeiter, ich fange immer ganz unten an. Wir bauen erstmal das Fundament. Judas war einer der Jünger von Jesus. Und die Ältesten und die Hohepriester der Juden hatten wirklich ein Problem mit Jesus. Mit diesem Jesus, mit diesem, der die neue Lehre bringt, der all das, was wir so etabliert haben, versucht abzureißen. Die Hohepriester hatten ein Problem mit Jesus und haben den Plan geschaffen, Jesus muss weg. Jesus muss weg. Wir können Jesus aber nicht während des Passafestes verhaften, sonst gibt es einen Aufruhr. Und sie entscheiden sich, Jesus muss weg. Und Judas sagt denen, hey, ich werde euch einen guten Ort sagen, wo ihr den verhaften könnt. Und wir kennen diese berühmten 30 Silberstücke. Nur mal zum Verständnis, so ein Beutel mit 30 Silberstücken, das ist ungefähr 1 bis 4 Monatslöhne. Das ist nicht wenig. Und die Story sagt, von da an hielt Judas Ausschau nach dem geeigneten Ort und dem richtigen Zeitpunkt, Jesus zu verraten. Judas hat die Entscheidung getroffen, Jesus zu verraten. Sie ist getroffen, die Entscheidung, und Judas läuft weiter mit seinen Jüngern mit und wir springen. Wir werden heute viel thematisch hin und her springen. Versucht dran zu bleiben, weil am Ende gibt sich ein gutes Bild. Wir fangen an. Wir sind in Matthäus 26 unterwegs. Wenn ihr wollt, lest das zu Hause gerne nach. Dann habt ihr direkt ein ganz rundes Bild davon. Wir sind im letzten Abendmahl, dieses Abendmahl, was so berühmt ist. Dieses, wo Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam sagt, hey, ich nehme euch alle mal einen Tisch. Und da sitzen wir. Wir sind in der Szenerie im letzten Abendmahl. Als es Abend war, setzte sich Jesus mit den 12 Jüngern an den Tisch. Während sie aßen, sagte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Zutiefst erschrocken begannen sie, ihn nacheinander zu fragen, doch nicht ich, Herr, oder? Jesus erwiderte, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn muss sterben, wie es die Schrift vor langer Zeit vorausgesagt hat. Doch wie schrecklich wird es erst seinem Verräter ergehen. Es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden. Auch Judas, der ihn verraten sollte, fragte, Rabbi, ich bin es doch nicht etwa, oder? Und Jesus entgegnet ihm, du hast es selbst gesagt. Rabbi, ich bin es doch nicht etwa. Und die 30 Silbermünzen klingeln hier in seiner Tasche. Wie scheinheilig, oder? Wie scheinheilig. Und ich denke oft so beim Versagen, sind wir genauso. Anstatt über Judas zu urteilen, musste ich für mich feststellen, hey Daniel, du gibst dir dein Versagen auch nicht immer zu. Du gestehst dir das auch nicht immer ein. Ich werde versagen, scheitern, ich werde verschiedene Begriffe benutzen, aber es ist immer dasselbe. Doch nicht ich etwa, Rabbi? Wie oft sind wir unterwegs in unserem Leben und lügen uns selber an? Das ist gar nicht so schlimm. Und Judas war hier an diesem Punkt. Er hat die Entscheidung getroffen und fragt, doch nicht ich etwa? Und Jesus antwortet hier ziemlich interessant, wie ich finde. Du hast es selbst gesagt. Ja, Judas, du bist es und ich weiß es. Ich weiß darum. Und das Schöne bei der Bibel, ich liebe Gottes Wort, weil es so vielfältig ist. Wir haben die gleiche Begebenheit, die in den Evangelien von verschiedenen Autoren beschrieben wird. Wir haben auch noch den Johannes, der das Abendmahl beschrieben hat, das letzte Abendmahl, und der hat ein bisschen mehr mitbekommen. Der hat nämlich folgenden Kontext noch mitbekommen. Sobald Judas das Brot gegessen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Keiner der anderen am Tisch wusste, was Jesus damit meinte. Da Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihn aufgefordert, für das Fest einkaufen zu gehen oder den Armen etwas Geld zu geben. Judas aber stand sofort auf und ging in die Nacht hinaus. Was du tun willst, das tue bald. Fordert Jesus hier den Judas auf, zu sündigen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Jesus war sich einfach bewusst, dass Judas diese Entscheidung getroffen hatte. Jesus wusste, dass es kommen wird. Und was tut Judas? Judas geht in die tiefste Nacht hinaus. Er geht hinaus, weg von Jesus, in die tiefste Nacht. Klar, es ist nur beschrieben, der Situation halber, aber ich glaube, für Judas begann ab diesem Moment die tiefste Nacht. Und wir wissen, wie das mit Judas und Jesus zu Ende geht. Wir springen. Nach dem Abendmahl springen wir in den Garten Gethsemane und da sind wir jetzt. Da ist folgende Szenerie. Kommt, lasst uns gehen, das sagte Jesus. Seht, mein Verräter ist schon da. Noch während er das sagte, kam Judas, einer der 12 Jünger, inmitten einer mit Schwertern und Knüppeln bewaffneten Menge auf ihn zu. Sie waren von den obersten Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Judas hatte vorher mit ihnen ein Zeichen vereinbart. Ihr sollt den festnehmen, den ich zur Begrüßung küsse. Also ging Judas direkt auf Jesus zu. Ich grüße dich, Rabbi. Und er gab ihm einen Kuss. Jesus sagte, mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Da packten die anderen Männer Jesus und nahmen ihn fest. Judas, so nah an Jesus und doch so weit weg. Was Judas so tragisch macht, ist nicht sein Versagen. Wir versagen alle. Wir versagen alle, mal schlimmer, mal weniger schlimm. Was Judas Geschichte so tragisch macht, ist sein Umgang mit seinem Versagen. Und ich möchte jetzt einen Break machen. Weg von Judas. Ich möchte mal eine zweite Person auf die Bühne schmeißen, der auch dabei war, der beim Abendmahl dabei war und, wie wir wissen, der auch ab und an versagt hat. Ich möchte gerne mal Petrus dazu holen. Lass uns mal schauen, was Petrus mit dem Ganzen zu tun hat. Wir sind in der Szenerie, das Abendmahl ist zu Ende. Wir sind im Prinzip Abendmahl, Jesus wird verhaftet, wir sind genau dazwischen jetzt mit unserem Petrus. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da war Judas schon in seiner tiefsten Nacht. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Petrus behauptete, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Ganz schön großkotzig, oder? Dieser Petrus, ihr geht alle, ich bin hier. Arrogant, oder? Ihr seid alle schwach, aber ich bleibe. Das ist Petrus. Das ist unser Petrus, sein Mund ganz nah am Herz. Es war für ihn nicht vorstellbar, dass er Jesus verlassen würde. Alle werden gehen, aber ich werde da bleiben. Er geht noch weiter. Petrus erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste. Ich werde dich niemals verleugnen. Das ist unser Petrus. Alle können gehen, ich nicht. Ich bin sogar so weit, dass ich sage, ich sterbe mit dir. Ziemlich, ziemlich große Worte von unserem Petrus. Wir wissen, wie die Geschichte mit Petrus ausgeht, ne? Für die, die es nicht wissen. Wir machen wieder einen Zeitsprung. Wir springen dahin. Abendmahl, Petrus, Judas und jetzt ist Jesus verhaftet worden. Wir sind jetzt bei dem Verhör von Jesus. Und Petrus war nicht da, als Jesus verhaftet wurde. Jesus war alleine. Aber Petrus hat zumindest den Mut, und das schätze ich ihn sehr für, dass er in einiger Entfernung gefolgt ist. Das war schon heikel. In einiger Entfernung. Also er war irgendwie dabei. Und wir erleben folgende Szenerie. Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Der erste Verrat. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne diesen Menschen nicht. Das zweite Versagen. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du auch einer von ihnen. Deine Sprache verrät dich. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwör, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Zwei Menschen versagen auf ganzer Linie. Der eine so selbst von sich überzeugt, so stolz und hochmütig, alle gehen, aber ich nicht. Ich werde dich nicht verleugnen, Jesus. Dreimal. Versagt. Der Judas, der sich entschieden hat, den Ort von Jesus zu verraten, versagt. Und du sitzt jetzt wahrscheinlich hier und denkst dir, Daniel, das sind gute Begebenheiten, aber was hat das bitte mit mir zu tun? Was hat das mit 2026 zu tun? Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir alle sehr, sehr wohl wissen, wo er ist. Ich freue mich drauf. Jesus verleugnen, das kann schon mal passieren für, wie gesagt, die Jüngeren unter uns, verleugnen. Was bedeutet dieses Verleugnen? Verleugnen bedeutet, du wurdest in der Schule gefragt, du bist doch auch einer dieser Christen, ne? Und du sagst, weil du dich schämst, nee, bin ich nicht. Das ist das, was Petrus gemacht hat. Und ich glaube, dass das passieren kann. Und ich habe mir überlegt, ob es sinnvoll ist, sich die Frage zu stellen, was ist schlimmer? Jesus verleugnen oder den Ort von ihm zu verraten? Was ist denn die schlimmere Sünde von beidem? Und als ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, boah, völlig unwichtig diese Frage. Absolut unwichtig. Völlig irrelevant. Es ist egal, was schlimmer ist. Ich werde die Frage nicht stellen, ich werde die Frage nicht beantworten, weil es nicht wichtig ist. Wichtig ist, beide sind gescheitert. Beide gescheitert. Und die Anwendung für heute, ich rede jetzt nur von mir, vielleicht seid ihr perfekt, aber so die Leute, die ich in meinem Umfeld kenne, sind es nicht. Ich erlebe in meinem Umfeld und auch bei mir selbst Stolz. Nicht alles trifft auf mich zu, Gott sei Dank. Aber eine der Sachen kennt jeder. Stolz, Neid, Bitterkeit, Lüge, Unreinheit, Bequemlichkeit im Glauben. Unsere Liste, wo wir versagen, wo wir fallen, ist wirklich lang. Und ich bin nicht einer dieser Menschen, der sagt, oh, das ist aber schlecht, schlecht, schlecht. Ja, es ist schlecht, aber wir können von Petrus und Judas lernen, wie wir mit Versagen umgehen, wie wir damit umgehen, wenn wir in Sünde gefallen sind. Und ich musste so schmunzeln in der Predigtvorbereitung, als ich diesen Satz schrieb, in Sünde gefallen. Ja, ich war beim DM und dann habe ich aus Versehen geklaut. Na, passiert nicht. Ja, ich habe mal eine Notlüge gemacht, weil mein Chef so einen Druck gemacht hat. Oh, das kennen wir. Das ist da, wo wir in Sünde fallen. Aber wir sind ja noch viel schlimmer. Der Partner, der zu seiner Affäre fährt, der fällt nicht in Sünde, der hat sich entschieden. Die Inhalte, die man sich abends auf seinem Smartphone gibt, nicht reingefallen, entschieden. Ihr Lieben, wir fallen und entscheiden uns zum Scheitern. Mal ist es geplant. Mal ist es ganz geplant. Und sorry, wer was anderes behauptet, belügt sich selber. Der ist wie dieser Judas, der sagt, oh, Rabbi, ich doch nicht. Manche Sachen, die wir so verbocken, sind geplant. Manchmal scheitern wir aus Schwachheit und aus Egoismus. Und wisst ihr, es ist egal, um welches Versagen es geht. Ich habe jetzt keinen 7-Punkte-Plan mitgebracht, wo ich sage, hey, wenn du versagt hast, wenn irgendwas nicht so läuft, dann machst du diese 7 Punkte und dann ist alles wieder fein, das gibt es nicht. Aber ich glaube, von Judas und Petrus eine Herangehensweise gefunden, das ist jetzt nichts Neues, ein paar tausend Jahre alt, gefunden zu haben, die ich mit euch teilen möchte, die immer funktioniert, wenn wir versagen, egal in welcher Art. Diese Herangehensweise funktioniert immer deshalb, weil du nicht der Hauptakteur bist. Du bist nicht der Hauptakteur, sondern Jesus. Wir haben eine Aufgabe dabei, aber die Hauptverantwortung in dieser Herangehensweise liegt bei Jesus. Und das, finde ich, macht es so schön. Lass uns mal schauen, was wir von Judas und Petrus lernen können. Petrus hat versagt und ich dachte mir, okay, wenn ich Mist gebaut habe, außer damals in der Schule, das fand ich lustig. Wenn ich Mist gebaut habe, dann habe ich Reue. Hatte Petrus Reue? Als erster Punkt. Schauen wir uns das mal an. Oben die 3-mal und dann unten der Text. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Sofort. Petrus hat sich sofort entschieden, das zu bereuen. Ich weiß nicht, ob es eine Entscheidung war. Ich glaube, er war einfach so nah an Jesus, dass es ihm einfach so leid tat. Reue ist gut. Hatte Judas Reue? Spannende Frage. Wir beantworten sie. Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an? Erwiderten sie, das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Oh, er bereute. Reue allein ist nicht genug. Es tut mir leid, ich fühle mich schuldig, ich schäme mich, ich habe es bereut. Reicht nicht, zu wenig. Reue ist wichtig. Reue ist das Fundament, auf dem Buße aufbaut. Aber Reue allein reicht nicht. Sich der Tatsache bewusst zu sein, dass man mal richtig versagt hat, reicht nicht. Judas hat's bereut. Wir brauchen Rückkehr. Denn Judas hat es bereut. Er hat sogar das Geld zurückgegeben und dann ging er hin und er hängte sich. Er ist zum falschen Holz gelaufen. Und wisst ihr, ihr Lieben, wenn ich an Judas denke, könnte ich weinen. Um diesen Judas. Ein Mann so nah an Jesus. Leute, der war bei allem dabei. So nah an Jesus. Und doch so weit weg von ihm. Und was mich bei dieser Sache so traurig macht, ich erlebe das ganz oft in diesem Kontext, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Es ist ein schöner Kontext. Ich liebe es, dass ich in dieser Bubble unterwegs sein darf. Aber ich erlebe so oft junge Menschen, Kinderstunde, Jungschar, Teenie, Jugend, Gemeinde, sonntags in der Kirche, aber so weit weg von Jesus, wie man nur sein kann. Das finde ich tragisch. Ich finde es tragisch, wenn Menschen diesen christlichen Lifestyle leben, aber keine Kraft im Glauben haben. Leute, was ist denn los mit euch? Und ich erlebe es immer wieder und es tut mir so weh, weil ich an Judas denke. An Judas, der dahin ging und sich erhängte, obwohl Jesus so nah war. Jesus war so nah. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du jetzt gerade, dass du sagst, wow, Daniel, ich lebe den Lifestyle, aber ich lebe nicht ein Leben, wie es sein sollte. Dann lade ich dich ein. Hör gut zu. Lerne von Petrus. Und wenn du das Gespräch suchst danach, ich glaube, hier gibt es viele, die da wirklich bereit sind, mit dir gemeinsam zu beten und zu sagen, hey, lass uns mal durchstarten. Judas hat komplett den falschen Weg gewählt. Er hat sich entschieden und er hat sich erhängt. Kommen wir mal zum Positiven. Wir sind ja in Deutschland. Schlechte Nachricht, gute Nachricht. Ne? Ganz wichtig, ihr Lieben. Jesus, das heißt nicht umsonst die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Lasst uns mal ein Positivbeispiel nehmen und lasst uns das mal von Petrus nehmen, wie Petrus mit seinem Versagen umgeht. Und lasst uns mal daraus lernen. Wir machen einen Zeitsprung. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden und Johannes beschreibt es so, auch vielen andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Also Jesus scheint den Jüngern ein paar Mal erschienen zu sein und wir springen hin zu Petrus und was ich spannend finde, was Petrus macht, er hat scheinbar die Gemeinschaft nicht verlassen, er ist noch mit seinen Jungs unterwegs und Moment, ja. Folgendes passiert. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon, Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon, Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Petrus hat versagt. Petrus ist tief traurig, aber Petrus zeigt uns etwas, was so wichtig ist. Und deswegen investiere ich mich so gerne in die Kleingruppen und in die Hauskreisarbeit. Mach weiter. Wenn du gefallen bist, wollen wir uns am liebsten im Bett verkriechen, Decke über den Kopf und lasst uns alle in Ruhe. Petrus macht weiter. Er hört nicht auf und ich möchte dich einladen. Mach weiter. Hör nicht auf, gestalte deinen Alltag, geh weiter zur Gemeinde. Der Hebräerbrief fordert uns auf, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Hör nicht auf, sei nicht wie Judas, der in die Nacht hinausgeht. Hör nicht auf, in erster Instanz mach erstmal weiter. Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsstellen. In diesem schönen, wunderbaren Buch der Bibel. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu: Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten: Nein. Da sagte er: Werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische drin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, hier habe ich eine Lücke gelassen. Simon Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Nein, werde ich nicht. Doch, wirst du. Nein, ich sterbe sogar mit dir. Und dann verleugnet Petrus Jesus dreimal. Und jetzt sieht Petrus, dass der Herr da ist. Wie reagiert Petrus? Ruderboot und schnell in die andere Richtung, bloß weg? Wer zu verstehen? Zu sagen, boah, Jesus, ich habe richtig versagt. Ich will dich jetzt nicht sehen. Aber nicht bei unserem Petrus. Petrus geht das Ganze nicht schnell genug. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hätte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Das Boot war unserem Petrus zu langsam, um zu Jesus zu kommen. Ihm war es so wichtig, zu Jesus zu kommen, weil Petrus verstanden hat: Schuld treibt uns weg, Gnade zieht uns hin. Wiederherstellung beginnt, wenn du trotz Scham sagst: Jesus, genau so komme ich jetzt zu dir. Ich vertraue auf Jesus. Unser Petrus, ab ins Wasser und hin zu Jesus. Ich finde es so schön und ich möchte dir Mut machen. Egal was in deinem Leben kommt, immer hin zu Jesus. Und ich weiß nicht, was Jesus für dich hat. Vielleicht hat er eine Erkenntnis, eine Vergebung, eine Ermahnung, eine Aufrichtung. Ich staune immer wieder über meinen Schöpfer und seine Kreativität, uns zu begegnen. Jesus ist einfach cool, ehrlich. Und wie begegnet dieser Jesus Petrus? Und jetzt kommt dieser Passus, warum ich diese Stelle so sehr liebe. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte es, ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Die Jünger erleben hier ein Wunder, was sie kannten. Sie kannten das mit dem Fisch, so ging die Reise mit Jesus los. Aber was ich hier so schön finde, ist ein Kohlefeuer, Fisch und Brot. Kein Palast, vor dem 20 Wachen stehen und sagen: Halt, stopp, wer bist du, Unwürdiger? Du kannst 7 Monate, 11 bis 11:17 Uhr ist dein Zeitfenster, dann kannst du zu Jesus. Nein, da sitzt unser Jesus am Feuer mit Brot und Fisch und sagt: Jünger, kommt her, frühstückt mit mir. Jesus möchte uns auf ganz persönlicher Ebene begegnen und ich liebe ihn so sehr dafür, dass er sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Und was ich an dieser Stelle spannend finde, habt ihr euch mal die Frage gestellt, woher der Fisch kam, den Jesus da hatte? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus irgendwie vorher auf dem Markt einkaufen war. Vielleicht war er das. Vielleicht hat er ihn erscheinen lassen auf wundersame Weise. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, Jesus ist eigentlich gar nicht von unseren Bemühungen abhängig. Jesus ist nicht von unseren schwachen Bemühungen abhängig. Aber er möchte uns begegnen. Er möchte dir begegnen. Noch heute. Und was ich so cool finde an dieser ganzen Begebenheit rund um Petrus ist, dass die Story nicht endet. Sie endet hier nicht am Frühstück, sondern Jesus macht noch etwas sehr, sehr Faszinierendes, wie ich finde. Jesus weiß, wie es Petrus geht. Er kennt ihn sehr, sehr gut. Und nach dem Frühstück sagte Jesus: Entschuldigung, lass dich ermutigen von Jesus. Das ist das, was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte. Und jetzt kommen wir zu der Ermutigung, die Petrus erfahren durfte. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Wenn alle gehen, Jesus, ich bleib bei dir. Und dann kommt dieser Jesus und sagt: Petrus, liebst du mich mehr als alle anderen? Humor, oder? Humorvoll, oder? Wie er ihm da begegnet. Er legt da den Finger genau in Petrus seine Wunde rein. Er sagt, Petrus, liebst du mich mehr als alle anderen? Und Jesus geht noch viel weiter. Wir wissen, dass Petrus dreimal verleugnet hat. Und Jesus fragt dreimal, ob Petrus ihn lieb hat. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet. Und dreimal stellt Jesus die Frage, ob er ihn lieb hat. Und er tut es nicht irgendwo im Verborgenen, sondern er tut es direkt ganz natürlich nach dem Frühstück. Jesus wusste, dass Petrus Aufrichtung brauchte. Petrus hatte öffentlich versagt und Petrus wurde hier von Jesus auch öffentlich wieder rehabilitiert. Denn darum geht es bei Jesus. Jesus möchte uns nicht bloßstellen, niemals. Jesus möchte uns rehabilitieren. Und das ist unbequem, aber im Ergebnis so viel gut. So viel besser. Nach der Reue kommt die Wiederherstellung. Und das ist der Unterschied. Reue, Buße, Wiederherstellung. Jesus verspricht uns Versagen, das nicht nur vergeben wird, sondern durch Auftrag und Verantwortung wiederhergestellt wird. Jesus geht nicht hin und sagt zu Petrus, na, war ganz schön blöd, ne? Macht er nicht. Er geht nicht hin und sagt, na Petrus, wirst du es beim nächsten Mal besser machen? Er geht nicht hin und sagt, boah, du hast richtig versagt, oder? Nein, tut er nicht. Jesus geht hin und stellt die Frage, liebst du mich? Warum tut er das? Weil echter Dienst nicht aus Schuld, sondern aus Liebe entsteht. Und ich finde dieses Wort liebst du mich bei diesen dreimal, die Jesus hier benutzt, da müssen wir ein bisschen in den Urtext schauen, weil die deutsche Sprache hier das versucht rüberzubringen, aber es nicht so gut macht, wie es im Urtext steht. Wir Deutschen kennen ja den Unterschied zwischen ich liebe dich und ich hab dich lieb. Ich habe so ein Beispiel mitgebracht, das hinkt ein bisschen, aber es erklärt es ganz gut. Wenn meine 16-jährige Tochter, sagen wir in 25 Jahren, ihr ersten Freund nach Hause bringt, ungefähr, und dann, man ist am Anfang zusammen, dann heißt es ja immer, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Und irgendwann wird daraus ein ich liebe dich. Ist ein Unterschied im Wording, ne? Seid ihr einverstanden? Okay. Und im Griechischen gibt es Agape und Philio. Agape ist diese göttliche Liebe, diese selbstlose Liebe und Philio ist die freundschaftliche Liebe. Liebst Agape du mich? Und Petrus, ja Herr, du weißt, dass ich dich Philio habe. Irgendwas ist da an Petrus passiert. Nicht mehr alle gehen und ich bleibe, sondern ja, ich hab dich lieb, Jesus. Ich kann dir nicht mehr so viel versprechen. Und Jesus geht hin und sagt, weißt du was, Petrus? Agape du mich? Und ja, Herr, du weißt, dass ich dich Philio habe. Und was Jesus jetzt macht, finde ich so genial. Das ist der Hammer, Leute. Philio, Jesus geht auf das Niveau runter von Petrus. Hast du mich lieb? Und Petrus antwortet, du weißt, dass ich dich Philio habe. Petrus wird kleinlauter. Petrus wird kritischer. Aber er geht all in. Er sagt, Herr, ich kann dir jetzt nicht mehr diese großen Versprechen machen. Ich habe ja gesehen, wohin das geführt hat. Aber ich hänge an dir. Und das ist Gnade. Jesus begegnet Petrus da, wo er gerade steht. Und wenn du versagt hast, Jesus fragt dich nicht, warum bist du so schwach? Er fragt dich, liebst du mich noch? Und wenn deine Antwort ist, Herr, ich kann dir nicht viel vorweisen, aber ich halte an dir fest, dann sagt er, dann komm. Ich habe einen Auftrag für dich. Und das ist das, was Jesus hier mit Petrus macht. Er sagt, fasse neuen Mut. Er holt ihn da raus und sagt, fasse neuen Mut. Ich habe einen Auftrag für dich. Dann weide meine Lämmer, dann hüte meine Schafe und dann weide meine Schafe. Petrus wird hier komplett wiederhergestellt. Und das können wir für uns in Anspruch nehmen. Wir können von Jesus diese Vergebung in Anspruch nehmen. Denn diese Vergebung hält er für jeden von uns bereit. Weide meine Lämmer, Petrus, sei für die Anfänger da. Zeige Liebe. Weide meine Schafe, du hast die Verantwortung für die ganze Gemeinde. Petrus, ich übertrage dir eine Verantwortung für die Gemeinde, weil du, Petrus, seine Kraft erlebt hast. Erlebe seine Kraft. Wenn wir Gottes Hilfe nach dem Versagen annehmen, wird er so viel Großes mit uns vorhaben. Und ich kann das aus persönlicher Erfahrung berichten. Ich weiß von so vielen, die genau so versagt haben und dann zu Jesus gekommen sind. Und ich möchte dich einladen. Mach die Dinge gerade. Denn ganz ehrlich, der Unterschied nach dem Scheitern ist nicht, wie tief du gefallen bist oder wie stark du bist, sondern ob du Hilfe annimmst und zurück zu Jesus gehst. Amen.